Ich habe mir heute ein Beispiel an Brüdern wie Oliver Buck genommen, die immer viele Sachen mit zur Predigt bringen, um die Sache lebendiger zu gestalten. Das eine ist meine Brille. Die Predigt geht nicht um Brillen heute. Das andere ist der Klicker. Die Predigt geht nicht um den Klicker. Die Predigt geht nicht um Tischtennis. Und die Predigt geht auch nicht um Tennis. Die Predigt geht um Resilienz. Wieso Resilienz? Ich habe festgestellt, ich verfolge regelmäßig die Nachrichten, dass man in den letzten 2 Jahren mehr über Resilienz liest. Man liest über resiliente Kinder, die resilient gegenüber dem Homeoffice, dem Homeschooling sind. Man liest über Unternehmen, die Covid-resilient sind. Man liest über Botanik, über Bäume, die klimaresilient sind. Und ich habe dann eine Predigt gehört von einem unserer Londoner Lehrer, Malcolm Cox, der darüber gepredigt hat. Ich habe ein paar Anleihen genommen, weil mich die sehr begeistert hat, die Predigt über Resilienz und seelische Gesundheit. Nun, Resilienz, was heißt das? Das kommt natürlich aus dem Lateinischen, das kann man schon sich vorstellen. Gibt es unter uns Lateiner, die wissen, was Resilienz heißt? Im wortwörtlichen Sinne. Niemand, okay. Resilienz kommt von resiliere, wenn ich das richtig ausspreche. Resiliere und heißt zurückspringen, abprallen. Zurückspringen, abprallen. Resilienz ist die Fähigkeit eines Materials, zurück in seinen ursprünglichen Zustand zurückzufinden, nachdem es gebogen, gezogen, gedrückt, gestresst wurde. Und jetzt greife ich auf meine Dinge hier zurück. Tischtennisball, der ist nicht resilient, weil wenn ich ihn eindrücke, dann springt er nicht zurück. Der Tennisball hingegen ist sehr resilient. Den kannst du, ich sag mal, millionenfach drücken. Der geht immer wieder zurück in seine Form. Der verliert ein bisschen Druck über die Jahre, aber er sieht immer gleich aus. Der ist sehr resilient. Wenn man nachguckt im Netz nach Übersetzung, Bedeutung, Resilienz, dann findet man auch psychische Widerstandskraft, Fähigkeit, Lebenssituation ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Oder man findet, Resilienz ist die Fähigkeit, erfolgreich oder fröhlich zu sein, nachdem jemand etwas Schwieriges oder Schlechtes zugestoßen ist. Also ich glaube, es ist deutlicher geworden, was Resilienz ist, und es ist wirklich ein wichtiger Teil unserer seelischen Gesundheit, und wenn wir unsere Resilienz stärken, dann stärken wir unsere seelische Gesundheit, unsere mentale Gesundheit. Die Bibel ist voll von Männern und Frauen, die resilient sind, waren. Abraham, Isaak, Moses, David, Petrus und viele mehr. Alle haben Herausforderungen in ihrem Leben gehabt. Warum stehen sie in der Bibel? Warum sind sie genannt? Weil sie perfekt sind? Weil sie alles richtig gemacht haben? Weit gefehlt. Sie waren weiter nützlich vor Gott, für Gott, trotz ihrer Fehler, trotzdem sie gescheitert sind, trotz disruptiver, auch so ein Begriff, der die letzten Jahre, disruptiver Ereignisse, also Ereignisse, die dich komplett durcheinander bringen. Trotz dieser haben sie Glauben bewiesen, sind sozusagen zurück, wie der Tennisball, zurückgegangen in ihrem Glauben. positiv gesehen. Nun, wir haben alle unsere schwierigen Situationen im Leben. Manchmal selbstverschuldet oder Dummheit. Manchmal aber auch nicht. Manchmal stoßen sie von außen auf uns zu, wie Verlust, Verletzung. Sie können aber auch von innen kommen. Krankheit, Depression. Heute Morgen im Radio gehört, 8% der Deutschen sind depressiv krank. Meine Predigt heute habe ich in zwei Teile geteilt. Einmal Resilienz anhand des Lebens von Elia. Wir gucken uns mal Elia deutlich an und genauer an, an diesem Beispiel, wie wir Resilienz an ihm beschrieben finden. Und im zweiten Teil gehe ich dann ein bisschen noch ein paar praktische Dinge ein, was wir daraus lernen können. Wir schauen uns Elia an im Kapitel 19 der ersten Könige. Und wir gucken uns an sein Leben in drei unterschiedlichen Akten. Erster Akt, er ist weggelaufen. Zweiter Akt, er hat sich versteckt. Und der dritte Akt, er ist erleuchtet. Er hat Erleuchtung bekommen. Ganz kurz, wer war Elia? Elia war ein Prophet des Alten Testaments, ein Prophet von Jahwe, ein Prophet Gottes, der im 9. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Er hatte buchstäblich seinen persönlichen Höhepunkt auf dem Berg Karmel. Und das ist in der Nähe von Nazareth und nachzulesen im 1. Könige 18. Wer das nicht kennt, bitte lest das. Er hat gekämpft mit ein paar hundert Propheten von einem anderen Gott, von Baal, und hat ihnen bewiesen, dass sie eigentlich nichts können, und hat sie dann alle abgeschlachtet. Also es ist wie so in einem schlechten Marvel-Film, ja, was du heute im Fernsehen sehen kannst. Ein paar hundert Leute hat er alleine getötet. Das war Kapitel 18. Aber wir konzentrieren uns heute auf Kapitel 19. Am Anfang von Kapitel 19 erfährt Elia, dass eine Person ihn töten will, nämlich Königin Isabel. Sie ist die Frau von König Ahab, dem israelitischen König, und hat diesen zur Anbetung eben dieses syrischen Wetter- und Fruchtbarkeitgottes Baal verführt. Und wir lesen im Vers 3, wie Elia reagiert. 1. Könige 19, Vers 3. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben. Offensichtlich war er richtig überwältigt von dieser Nachricht, dass die Isabel ihn töten will. Und er lief nach Beersheba in Juda, was 200 Kilometer südlich ist, also viele Tage gedauert hat. Also er war offensichtlich nicht nur mal kurz emotional mutlos, sondern war, vielleicht würden wir heute sagen, depressiv, und ist 200 Kilometer südlich gerannt, Richtung Beersheba. Dort lässt er seinen Diener, mit dem er unterwegs war, allein und geht allein in die Wüste. Er setzt sich unter einen Wacholderstrauch und betet. Und er betet nicht, wie wir vielleicht beten würden oder denken, dass er betet: Gott, hilf mir in dieser schwierigen Situation oder mach was gegen Isabel. Er betet, dass er stirbt. Er möchte nicht mehr leben. Das, was ich eine Depression nenne. Jeder wünscht sich das mal im Leben, und das müssen wir uns deutlich machen. Das ist nicht lustig. Es gibt schwierige Zeiten im Leben, wo man einfach nicht mehr kann oder will. Und im Vers 4 heißt es dann: Und er sprach, es ist genug. So nimm nun her meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Also bis hierhin geht der erste Akt. Der erste Akt, da geht es um Überwältigung, um Weglaufen, um allein sein wollen und um Sterben wollen. Wer sich in so einer Lage noch nicht gefühlt hat, sie wird wahrscheinlich auf dich zukommen, gerade an die jungen Menschen gerichtet. Es ist normal, es wird kommen im Leben, dass man sich so fühlt. Jetzt habe ich. Aha. Zweiter Akt. Verstecken. Im zweiten Akt betritt der Engel die Szene. Er sagt in Vers 5, steh auf und iss. Er besorgt auch das Essen der Engel, geröstetes Brot, Krug voll Wasser, vielleicht auch ein Feuer, um das Brot zu rösten, vielleicht Wärme. Das hilft sicherlich Elia. Danach legt er sich wieder hin. Er braucht noch mehr Ruhe. Es hat nicht gereicht. Schläft weiter. Aber er dürfte vielleicht schon einen Funken Hoffnung bekommen haben. Engel lässt ihn ruhen, kommt aber ein zweites Mal wieder. Er rührt ihn an, heißt es im Alten Testament, also ein Zeichen von Mitgefühl, denke ich. Gibt ihm wieder Essen und Trinken. Also er will ihn stärken und sagt ihm dann, geh auf eine Reise, 40 Tage, 40 Nächte, sehr anstrengend, zum Berg Horeb und dort übernachte in einer Höhle. Und das macht er auch. Zweiter Akt, Verstecken. Elia versteckt sich und ist geprägt durch Wildnis. Er ist in der Wildnis. Er ist innerlich immer noch festgefahren. Aber der Engel kommt und stillt seine Grundbedürfnisse. Schlaf, Essen, Trinken, Wärme, Freundlichkeit. Dritter Akt. Erleuchtung. Jetzt kommt Gott direkt ins Spiel und spricht mit Elia im Vers 9. Und er sagt zu ihm, was machst du hier? Gott hat ihn dahin geschickt, aber er fragt, was machst du hier? Offenbar ist Elia jetzt in einer Phase, in der er bereit ist, darüber zu sprechen, über sein Innerstes, über seine Gefühle, was in ihm vorgeht. Und Elia antwortet im Vers 10. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Nun, das ist seine Sichtweise. Entspricht nicht alles der Wahrheit, aber er redet offen und ehrlich, was er fühlt und was seine Wahrheit ist. Gott sagt dann, geh raus auf den Berg und ich werde vorübergehen. Draußen vor dem Berg kommt ein starker Wind. Gott ist nicht im Wind. Dann kommt ein Erdbeben. Der Herr ist auch nicht im Erdbeben. Dann kommt ein Feuer. Gott ist auch nicht im Feuer. Und dann kommt ein sanftes Sausen. Und da war Gott. Gott nähert sich Elia freundlich, damit er mit der Wahrheit umgehen kann, damit er wieder Perspektive erlangt und an eine Zukunft glauben kann. Elia verhüllt sein Angesicht, geht raus. Er ist bestimmt immer noch in Schuld und Scham. Und Gott fragt ihn das zweite Mal draußen vor der Höhle, was machst du hier? Elia gibt nochmal die gleiche Antwort. Und dann redet Gott wieder und sagt, Vers 15, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel, und Elisa, den Sohn Schafrats, von Abel-Mehola zum Propheten an deiner Stadt. Er gibt ihm hier einen klaren Plan, Anweisungen, und zwischen den Zeilen kann man spüren, er hat eine Zukunft. Es gibt eine Aufgabe für ihn. Gott sagt ihm, mach dies, mach das, und es gibt noch einen Mitstreiter, einen Helfer, den ich dir zur Seite stelle, mit Namen Elisa. Elia spricht seine Wahrheit aus, und das ist ein wichtiger Punkt, an dem er ist, dass er über die Wahrheit, über die wahren Gefühle reden kann. Und Gott richtet ihn aber nicht, sondern er richtet sein Denken neu aus und gibt ihm eine Aufgabe, was sein Zweck, sein Plan für ihn ist. Er gibt ihm Hoffnung. Und er gibt ihm das Gefühl, du bist nicht alleine, du bist jetzt mit Elisa. Gott macht praktisch so einen Realitätscheck Elias Wahrheit, aber hier ist die Wahrheit, die ich für dich habe, sagt er zu ihm. Und all das, was ich jetzt beschrieben habe in diesen drei Akten, das hat 1 bis 2 Monate gedauert. Das ging nicht so. Dieser Mindset, diese Ausrichtung, der brauchte 1 bis 2 Monate. Und die brauchen Menschen manchmal. Was können wir von dieser Geschichte von Elia lernen? Der zweite Teil meiner Predigt. Wie schon gesagt, Desasters, disruptive Ereignisse passieren in unserem Leben. Für die ukrainischen Geschwister hier. Es ist ein disruptives, es ist ein Desaster, was in ihrem Heimatland passiert. Manchmal laufen wir gegen Wände. Manchmal sind die Gründe offensichtlich. Manchmal suchen wir nach Gründen, wir finden die aber nicht. Manchmal kommen diese Desaster von außen. Manchmal aber auch von innen, manchmal aus unseren Familien sogar. Manchmal aus unserer Gemeinde sogar. Offensichtlich haben wir keine Kontrolle über unser Leben. Wichtig für Resilienz ist der Punkt, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, sie zu akzeptieren. Und das kann eben diese Zeit brauchen. Erstmal rennen wir weg. Und wegrennen kann viele Formen haben heutzutage. Also du musst nicht physisch wegrennen. Du kannst Ablenkung suchen in Hobbys und Hobbys exzessiv betreiben. Das kann eine Art Wegrennen vor anderen Wahrheiten sein. Du kannst in Süchte fliehen. TV, Alkohol, Fressen, Drogen, Sex, es ist ein Riesenangebot. Die Psychologie spricht von fehlangepassten Verhaltensweisen, die uns Satan zur Verfügung stellt, wo wir uns hinrennen, hinflüchten können. Wegrennen kann sich auch zeigen im Verdecken, im Belügen, in uns selbst belügen, in anderen beschuldigen. Beim Wegrennen bleiben wir immer an der Oberfläche. Wenn wir das beenden und mit der Wahrheit auseinandersetzen, dann gehen wir tiefer. Wie sieht es bei dir aus? Guck in dein Leben, wir feiern nach der Predigt das Abendmahl, vielleicht ist das Gelegenheit, aber vielleicht auch später zu gucken, Mensch, renne ich vor disruptiven Ereignissen weg, will ich mich nicht damit auseinandersetzen. Bist du noch im Wegrennen oder konfrontierst du dich schon mit der Wahrheit? Oder hast du, und dann bekommst du die Erleuchtung. Einer, der die Erleuchtung bekommen hat, ist Paulus im 2. Korinther 12, Vers 9. Dort heißt es, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Wir alle werden mit unserer Schwachheit, habe ich schon gesagt am Anfang, konfrontiert. Irgendwann in unserem Leben mehrfach, so wie Elia. Lasst uns Paulus imitieren und dieses aus einem Reflex heraus nicht verstecken, diese Schwachheit, sondern vielleicht nur einen Schritt weiter gehen, nicht nur akzeptieren, uns der Schwachheit rühmen. Er sagt, er rühmt sich seiner Schwachheit. Dann wohnt Christi Kraft bei uns. Ein tolles Versprechen. Wir gucken uns ein paar Tipps an zum Ende. Praktische Tipps, um resilienter zu werden. Bewältigungsstrategien entwickeln. Was machen wir, wenn diese Stresssituationen auf uns einstressen, prallen, auf uns prallen? Nun, wir müssen gesunde Wege finden in diesen Situationen. Für den einen ist es vielleicht Sport, rauszugehen. Für den anderen ist es Natur, in die Natur zu gehen. Für den Dritten ist es vielleicht ein Kissenschreien. Ich tatsächlich mag manchmal schlafen. Also wenn ich abends dann gestresst bin und dann in depressive Gedanken verfalle, dann merke ich, ich bin heute nicht in der Lage, ich verletze im schlechtesten Fall noch Leute, ich gehe jetzt ins Bett, ich schlafe. Morgen früh weiß ich, sieht es viel besser aus und ich kann klarer denken und diese Probleme bewältigen und einen praktischen Plan machen. Offenheit ist auch eine Bewältigungsstrategie. Einfach offen sein. Mensch, ich bin am Ende. Ich fühle mich so traurig über diese Dinge, die mir zustoßen. Alles ist im Grunde gut, was uns abhält, ungesunde Dinge zu tun. Zweiter Tipp ist Sichtweisen anpassen. Sichtweisen von anderen hören, am besten die durch gleiche Sachen gegangen sind. Ich persönlich habe meine Freunde, mit denen ich meine Sichtweisen durchgehe, in Bezug auf Ehe spreche ich immer mit Jörn und Wolfgang, in Bezug auf meinen Beruf spreche ich mit Thomas und wenn es um meine Kinder geht, spreche ich gerne mit unseren Nachbarn. Wir haben Nachbarn, die haben auch 3 Kinder, die sind aber 5 bis 10 Jahre weiter als wir und von denen zu hören, wenn ich mich überwältigt fühle, was habe ich hier bloß wieder angerichtet, dann hört sich einfach gut an, eine Sichtweise von jemandem zu hören, der schon 5 oder 10 Jahre weiter ist und wahrscheinlich das alles auch schon durchgegangen ist. Was nicht hilft, sind dich mit Leuten zu begegnen, die genau deine Sichtweisen haben. Das ist dann eine Bestätigung, aber nicht unbedingt eine Hilfe, deine Sichtweisen anzupassen. Neue Fähigkeiten erwerben hilft resilienter zu werden. Ein Vorbild ist da für mich meine Frau, die von Programmiererin über Mutter, über Familienmanagerin jetzt ein neues Berufsfeld entwickelt, die Trauerrede, also durch viele Dinge neu gelernt hat und noch lernt und immer wieder neu anfängt, um was Neues zu machen und was Neues dazu zu lernen. Emotionale Intelligenz, so ein Schlagwort, gehört auch dazu, neue Fähigkeiten erwerben. Emotionsbezogene Vokabeln lernen, seine Emotionen zu beschreiben, vielleicht sogar aufzuschreiben. Eine nette Begebenheit, letzten Sonntag war ich in der Kinderklasse und wir hatten das Thema, dass Jesus uns versteht, weil er durch alle Emotionen durchgegangen sind, die wir so durchleben. Und dann habe ich die Kinder gefragt, ja, was kennt ihr denn für Emotionen? Und bei mir und auch bei den Kindern war ganz schnell Trauer, Ärger, Angst, Freude. Und dann muss man warten. Was sind dann die Emotionen, was kennt ihr noch? Und ich habe selber auch, mir sind auch nicht sofort welche eingefallen. Also kurzum, mit den Grundemotionen kennen wir uns gut aus, aber es gibt noch so viel mehr Emotionen, die wir fühlen und die wir beschreiben könnten. Ich habe ein bisschen gesucht. Es gibt tatsächlich eine Studie der Uni Berkeley aus 2017, die festgestellt hat, es gibt 27 menschliche Emotionen. Und wir haben gerade mal 4 davon jetzt genannt, die uns sofort einfallen. Aber es gibt noch viel mehr. Realistische Pläne Gott gab Elia einen realistischen Plan, was er tun sollte. Ein Plan muss aber realistisch sein. Wir sind, wer wir sind. Manche können viel besser mit Dingen umgehen als wir, manche schlechter. Hab dich im Auge dabei, was ein realistischer Plan für dich ist. Was kein realistischer Plan ist, ist, wenn der andere sich ändern soll. Das ist kein realistischer Plan, weil darauf haben wir keinen Einfluss. Wir kommen zum Ende. Und ich schließe mit Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Gründe unserer Bedrängnisse verstehen wir nicht immer. Aber da soll unser Frieden mit Gott nicht von abhängen. Bedrängnisse helfen uns, geduldiger, hoffnungsvoller zu werden, zu wachsen, widerstandsfähiger im Glauben zu werden, resilienter im Glauben. Deswegen lasst uns Bedrängnisse umarmen und uns gegenseitig helfen und das Weglaufen und Verstecken so kurz wie möglich zu halten. Lasst aber uns gegenseitig die Geduld aufbringen, die Gott mit Elia hatte, dass er eben nicht auf den Schnipp die Umkehr, die Erkenntnis erwartet hat, sondern ihm Zeit gegeben hat. Wenn wir das machen, dann werden wir in Demut wachsen und Gottes Kraft erfahren. Amen. Ich bete noch für uns und dann nehmen wir das Abendmahl. Lieber Gott, danke, dass du uns Beispiele gegeben hast in der Bibel, wie wir es angeguckt haben, mit Elia, mit Paulus, die du mit Resilienz ausgestattet hast. Die sind zurückgeprallt, die haben krasse Dinge erfahren, aber sie sind dir treu geblieben. Sie sind gläubig geblieben. Sie sind sogar im Glauben gewachsen. Sie haben sich ihrer Schwachheit gerühmt. Und du hast ihnen Hoffnung gegeben und sie im Glauben wachsen lassen. Vater, aber der Meister, der Champion der Resilienz, das ist Jesus gewesen, der ja diese Stressfaktoren, diese Eindrücke bekommen hat, die waren so krass, die gingen über Folter, Demütigung bis hin zum Tod am Kreuz, Gott. Und Jesus hat Resilienz gezeigt, er hat nicht zurückgeschreckt, ist dir treu geblieben in den schwersten Stunden und hat an dir festgehalten und hat festgehalten am ewigen Leben. Und das ist ein Vorbild für uns, Vater, lass uns diesem Gedenken jetzt im Abendmahl, wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen. Amen.